Hallo und
herzlich willkommen zu
Zwischen Noten und
Konzerten,
der Podcast.
So, da habe ich mich also breitschlagen lassen, mir gemeinsam mit den anderen dreien von Zwischen Noten und Konzerten, also mit der Steffi, der Katrin und der Katja, den Vorentscheid zum diesjährigen Eurovision Song Contest anzuschauen. Zum Glück musste ich an dem Tag nicht arbeiten und habe mich also schonend auf den Abend vorbereiten können. Die Katja hatte bereits angekündigt, dass sie aus diversen Gründen erst später dazustoßen würde. Sie hat es dann doch noch rechtzeitig geschafft und glaubt mir, sie hat gerade richtig zu hasseln. Dazu noch der Streik beim ÖPNV in Dresden, das hat die Situation für Katja nicht gerade verbessert. Wir waren jedenfalls alle happy, dass sie es in time geschafft hatte und wir uns alledem, hingeben konnten. Eigentlich hatten wir vier angedacht, unseren Watch-Along als Zoom-Meeting abzuhalten, aber wir haben uns dann eher über unsere Gruppe in diesem Nachrichtendienst ausgetauscht. Bereits vorher wurde der ESC-Vorentscheid ja von schlechten News überschattet. Frieda Gold mussten krankheitsbedingt ihren Auftritt ja leider absagen. Ihr Lied namens Alle Frauen in mir sind müde bekam leider keine Chance gehört und möglicherweise durchweg positiv bewertet zu werden. An dieser Stelle gute Besserung an Alina Sügeler, die Sängerin von Frieda Gold. Wir waren, wie gesagt, pünktlich vor den Fernsehgeräten versammelt. Die Show konnte also starten, wie schon seit Jahrzehnten mit der bekannten Eurovisionshymne. Und sie wurde durch Barbara Schöneberger eröffnet, die ja durchs Programm geführt hat und die, wie ich finde, eine Grande Dame der Neuzeit darstellt. Keine Ahnung, was zum Beispiel Steffi Falsches an Barbara Schöneberger sieht. Ich feiere die Frau seit Jahr und Tag. Unser Team hat der Steffi aber die nötige Kraft gegeben, die Babs die Sendung hindurch zu überstehen. Dafür habe ich schon eher beim Expertenpanel aufs Brett gekotzt. Ich meine, wer kommt auf die schwachsinnige Idee, dafür Florian Brecheisen zu besetzen? Ich meine, hallo, der Typ macht Volksmusik. Leute, Volksmusik! Ja, und hier der, die das Ricardo, also dieser Rickbert da, hat in Sachen Outfit wohl eher auf Santa Claudia gemacht. Sein ausgewähltes Ensemble hätte durchaus eher auf die nächste Betriebsweihnachtsfeier gepasst. Eine Fachjury sieht für mich jedenfalls anders aus. Keine Ahnung, welches Fach das sein sollte. Ich tippe da eher auf Freistunde. Katja war jedenfalls gespannt, wie sich all die Beiträge live anhören würden. Los ging's also zügig mit dem ersten Entry. Wahrscheinlich wollten die alle zeitig zum Essen. Das war jedenfalls gleich ein Beitrag, der von mir in unserem Special besprochen worden war. Und zwar Dare to be Different von Trong, einem Franken mit asiatischen Roots. Katrin hat gleich in die Runde gefragt, ob sich die Zuschauerinnen noch an alle Beiträge erinnern können, wenn die Abstimmung beginnt. Tja, und genau aus diesem Grund gibt's bei mir immer eine Zusammenfassung, wenn wir hier im Podcast mal eine Chartshow haben. Trong zumindest hätte wohl lieber auf ein Kopfmikro anstatt auf ein Handmic zurückgreifen sollen. Dann hätte er sich auch eher auf den Gesang statt auf die Tanzschritte konzentrieren können. Sein Outfit war auch ganz gut gewählt. Leider hat er sich zumindest für mich nach einer grundsoliden Performance leider ins Ausgeschossen, indem er einfach mal seinen Rap-Part, der mir ja letztens bereits aufgefallen war, für eine Dance-Performance hat sausen lassen und auch sein Part auf Deutsch, so von wegen Danke Deutschland, war anstelle von einem klugen Schachzug dann doch eher cringe. Florian Brecheisen hat dann irgendwie versucht, die Stimmung mit einer Bemerkung aufzulockern. Er scheint halt einfach nur immer noch nicht gerafft zu haben, dass er, der jahrzehntelang sowohl in Volksmusikshows aufgetreten ist, als auch Volksmusikshows selbst moderiert hat. Also, dass er einfach so witzig daherkommt wie ein Furz im Wind. Die Mädchen haben das ähnlich gesehen wie ich. Titel 2 war Concrete Heart von René Miller, unter anderem Songschreiber für Chart-Artists wie Zoe Wees. Ja, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, würde ich sagen. Oder in dem Fall, René, bleibt beim Songwriting und halt dich im Hintergrund. Auf die Bühne, da gehörst du einfach nicht hin. Punkt. Song, Stimme und Performance waren farblos, sein Fati. Und bei dem Michael Jackson featuring Slash Given to Me Gedächtnisbühnenbild hatten zumindest die Mädchen Angst. Dass er dort runterfällt, ja gut, so hardcore wie der Shield waren die Sorgen der drei dann schon berechtigt. Dann gab's zwischen uns so einen kleinen Zwist. Die Mädchen haben Lordi ins Gespräch gebracht. Sie feiern die hart. Ich verstehe bis heute den Hype nicht. Ich halte diese Truppe eher für eine sehr schwache Kopie von den göttlichen Gwar. Einig wurden wir uns dann aber bei dem Track Rücksicht von Hoffmann und Hoffmann. Günter Hoffmann, rest in peace. Die nächste Kandidatin war Anitza Russo mit Once Upon a Dream, was mir nun wieder getaugt hat. Der Song hatte was von so einem Opening-Hymnus aus einem James-Bond-Blockbuster. Und auch das Bühnenbild war richtig cool. Sicher hat die ARD eine Menge Filialen eines bestimmten Discounters, der unter anderem auch mein Arbeitgeber ist, um sämtliche Kunstpflanzen erleichtert. Dann wurde uns allen Ernstes ein Duett von Barbara Schöneberger und Florian Brecheisen angedroht. Katja hat Panik bekommen und Katrin wollte bereits ihre Ohrstöpsel suchen. Beitrag Nummer 4 war meine zweite Rezi aus unserem Special. Das waren die Pop-Punker von Lonely Spring mit ihrem Song Misfit. Leider haben sie bei Florian Brecheisen erstmal gescheit rumschleimen und sich anbiedern müssen, denn sie alle kommen aus derselben Stadt, nämlich aus Passau. Ein riesengroßer Minuspunkt war eindeutig das komplett falsch gewählte Bühnenbild sowie die Effekte. Die 4 Instrumentalisten von Lonely Spring standen dafür jeder für sich inklusive Mikrostativen auf einem eher schmalen Podest, was die Bewegungsfreiheit so ziemlich eingeschränkt hat. Die sogenannten Rockstar-Sprünge, wie sie im Pop-Punk oder im Hardcore durchaus Usus sind, waren da leider nicht möglich. Davor war alles mit so Modepuppen in Punkerkluft zugebaut. Das sollte wohl Konzertcharakter erschaffen werden. Leider ein komplett epischer Fail von der Requisite. Denn zumindest ich habe die Band kaum wahrgenommen. Die Podeste waren leider auch sehr niedrig und die Nebelmaschine hat sich ebenfalls einen weggenebelt, sodass Lonely Spring wirklich kaum zu erkennen waren. Wenn ich da was zu sagen gehabt hätte, dann hätte ich die 4 dann doch lieber auf den Boden der ESC-Bühne gestellt, damit sie genug Space haben, um sich austoben zu können. Steffi meinte dann noch, die Jungs von Lonely Spring würden für den Sound, den sie machen, zu alt aussehen. Ich habe gekontert, dass sie das doch mal in Richtung Green Day, Blink-182, The Offspring, Sum 41 oder A Day to Remember sagen soll. Ja gut, selbst die Toten Hosen haben bereits vor Jahren auf Stadionrock umgeschwenkt. Dann ist uns aufgefallen, dass Barbaras Augen aber mal richtig rot unterlaufen waren. Das war nicht von der Hand zu weisen. Also was war da los? Was hat die Babs da im Vaporizer gehabt? Wir werden es wohl leider nie erfahren. Der nächste an der Reihe, das war Will Church mit Hold On. Katja hat sich bei seinem Look an einen jungen Gil Ofarim erinnert gefühlt. Mir ist eher aufgefallen, dass dieser Will durchaus zur Alopezie oder zumindest zur Stirnverglatzung neigt. Selbst sein Hut und der Überkämmer seiner langen Mähne helfen da kein Stück. Willi, Junge, du kriegst Glatze. Wir waren uns aber einig drüber, dass uns Wilhelm durchaus was reißen kann. Stimme, Outfit und Bühnenpräsenz konnten passender nicht sein. Selbst sein Patzer am Ende, wo er bei dem langen Ton komplett schief gesungen hat, sind da zu verzeihen. Für uns vier war er bis dahin die Nummer 1. Bei der folgenden Überleitung waren wir uns einig, dass sowohl Babs als auch Flori wohl tatsächlich das falsche Kraut im Paper gehabt haben müssen. Und als nächstes kam diese Patty Gurdy inklusive ihrer Drehleier mit Melodies of Hope, die für uns vier leider komplett verloren hat. Moves eher ungelenk, Präsentation gleich null, Gesang und Atemtechnik erinnern eher an einen Rookie aus DSDS. Unsicherheit war auch da und mir ist aufgefallen, dass sie leider das TH, also das englische TH, überhaupt nicht drauf hat. Statt ein klares, sauberes TH wie in Mother, Father, Brother, Theater, Those, The Beatles hat sie ja eher ein weiches D gebraucht. Ein positives Fazit konnte ich mir dann doch abbringen, und zwar den Fakt, dass sie auf dem Rudolstadt-Festival hier bei uns in Thüringen durchaus Punkte sammeln kann. Da ist sie nämlich unter Gleichgesinnten. Und bei ihrem Rock, der komplett aus Wurzeln bestand, kam mir sofort alt wie ein Baum von den Pudis in den Sinn. Ich habe mich jedenfalls gefragt, was hier die ganze Zeit passiert und ob ich all die vertane Zeit irgendwann mal wiederbekomme. Die Katja hat mich daraufhin zum Essen eingeladen. Also, Katja, back to topic. Der nächste Artist hatte in jedem Fall einen stabilen Fanblock. Alle kamen so gekleidet wie er selbst, also in rot-weißen Trainern mit einem Mottenpfiffi auf dem Kopf. Ja, ihr habt richtig geraten, es geht um Icke Hüftgold und um sein Lied mit gutem Text. Ich war mir sicher, Icke wird den Kahn aus dem Dreck ziehen und wir wurden nicht enttäuscht. Er hat ganz einfach abgeliefert, nicht mehr und nicht weniger. Dann gab es ein kurzes Segment mit der Grand Prix-Legende Katja Epstein, die mich vom Look her eher an eine junge Maggie May erinnert hat, die ja ebenfalls bereits Teilnehmerin des Grand Prix war. Rest in Peace Maggie May an dieser Stelle. Sie ist im August 2021 an einer Covid-Infektion gestorben. Und dann wurde es Zeit für die Favoriten der Mädchen. Und zwar Lord of the Patty Girl, Lord of the Lost mit Blood and Glitter. Ich gebe zu, ich kannte die Band nicht, habe mich nie groß mit denen befasst und gleich beim ersten Einspieler war mein erster Gedanke noch mehr Androgynos. Aber was ich dann im Fernseher gesehen habe, das waren einfach 5 Sympathen aus Hamburg-St. Pauli. Alle in Freizeitkluft und Sneakern, einer mit einem echt sportlichen Vollbart. Und ich dachte mir nur, Jungens, wieso geht er nicht einfach so auf die Bühne und nicht in diesen Gymnastikleibchen da? Sie haben auf jeden Fall bereits den halben Globus bereist, unter anderem als Vorband meiner geliebten Iron Maiden. Also müssen die ja irgendwie was für sich haben, ansonsten hätten die Irons sie eher nicht gepickt. Dann kam der Song und ich lasse meiner Meinung einfach mal hier freien Lauf. Also man nehme eine Prise Rammstein, dazu eine große Portion Unheilig, damit es der Masse schmeckt. Dann wird alles mit einer Messerspitze meiner geliebten Caliban gestreckt. Kräftig Feuer unterm Herd gemacht, alles gut durchgemengt. Und um Otto Walkes zu zitieren, Das Ganze gießen wir unter ständigem Rühren in den Ausguss. So viel zum Thema Rezepte. Frieda Gold konnten mit ihrem Titel ja leider nicht antreten, das habe ich ja bereits erwähnt. Wir waren uns schnell einig, dass entweder Icke oder Will den Vorentscheid siegreich verlässt. Die Mädchen haben natürlich noch Lord of the Lost in den Ring geworfen. Die Leitungen waren dann freigeschalten zum Voting. Und ich habe mal wieder gekotzt, weil die Zeit bis zum Ende einfach nicht rumgehen wollte. But in the end, it doesn't even matter. Weil, wer bitte erinnert sich schon an die Gewinner vom ESC? Also zumindest ohne zu googeln. Also ist ein ESC-Gewinn überhaupt noch relevant? Nachdem ich dann bemerkt habe, dass die Grauhaarabdeckung vom Herrn im wahrsten Sinne Silbereisen geschwächelt hat, weil eisgraue Schläfen ganz einfach da waren, kam auf einmal die Ankündigung für einen Auftritt von The Bossos. Und ich dachte mir, cool, Zeit für Musik. Steffi hat die Zeit jedenfalls genutzt, um mal wohin zu müssen. Und ich hätte schwören können, Alec Völkel hat sich den Flocati von Icke Hüftgold auf den Kopf gesetzt und vorher von der Maske nochmal durchföhnen lassen. Dann haben sie einen auf die Bühne geholt, der jedenfalls aussah wie Luca Henny für Arme und Beine. Bei ihm war jedenfalls von einer Riesenkarriere die Rede. Die Frage, die ich mir wiederum gestellt habe, war: Junge, wer bist du? So langsam war es dann Zeit für die Stimmabgabe der internationalen Jury. Und gleich die Repräsentantin von den Niederlanden hat mich ordentlich überrascht. Das war nämlich niemand Geringeres als Mareike Amado. Ja, oje Mareike, aus dem Minilädchen mit der Schaubekugel und der Wonneproppen. 90er-Vibe war da. Wir haben uns alle jedenfalls ziemlich gewundert, weswegen Icke die wenigsten Votes bekommt und dafür René so viele Stimmen fängt und Lord of the Lost im Mittelfeld dümpeln. Die 12 Punkte wurden aus jedem Land, wie dem auch sei, an Will Church vergeben. Ich für meinen Teil hatte eigentlich genug gesehen und wollte ins Bett, weil für mich der Sieger eh feststand. Ich bin dann aber doch dran geblieben, zum Glück, wie sich rausstellen sollte. Denn der Wind hatte sich binnen Kurzem um 180 Grad gedreht. Die meisten Votes aller bundesdeutschen TeilnehmerInnen gingen de facto an Lord of the Lost. Und Will Church hatte ganz einfach das Nachsehen. Der war, glaube ich, nicht mal mehr Top 3. Wir haben alle vier die Welt nicht mehr verstanden. Das war einer dieser What-the-fuck-Momente. Ja, sei es wie es sei. Lord of the Lost. 5 Mettler mit Make-up werden im Mai nach Liverpool reisen und dort mit ihrem Titel Blood and Glitter gegen weitere Nationen im Kampf um Europas bestes Lied antreten. All die Votes ihrer Fans haben's am Ende ausgemacht und Steffi hat gemeint, dass sich Clubshows vor 500 Besuchern für Lord of the Lost jetzt erledigt hätten. Ich hatte dafür nur ein Wort übrig und zwar abwarten. Für mich zumindest ging es dann endlich zur Ruhe. Das war's mit meinem Beitrag, dem Beitrag eines eindeutigen ESC-Muffels. Das Wort Hater mag ich jetzt eher nicht in den Mund nehmen. Wie immer gilt das Achim-Menzel-Wort. Wenn's euch gefallen hat, sagt's weiter. Wenn's euch nicht gefallen hat, sagt's mir. Ich darf abgeben an meine 3 Lord of the Lost Fans und freue mich wie immer auf ein Wiederhören.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute wollen wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen, unsere Watch Party zum ESC. Nicht wundern, als wir die Folge geplant haben, war noch nicht klar, dass Steffi leider ausfällt, weil Steffi hat es ziemlich erwischt. An dieser Stelle gute Besserung. Ich hoffe, es geht ihr auch bald wieder besser. Und deswegen sind heute nur Matthias und Katrin dabei und ich mache jetzt praktisch heute den Abschluss der Folge. Ja, Matthias hat sich so ein bisschen durchgequält. Er ist nun kein ESC-Enthusiast. Also wie gesagt, ich verfolge den zwar immer mal gerne mit, aber ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan. Aber ja, das war ganz lustig. Also wir hatten so eine kleine WhatsApp-Gruppe gemacht und haben uns so ein bisschen ausgetauscht, haben uns eben die Auftritte angeguckt. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen spät, weil wir hatten an dem Tag hier Streik mit der Straßenbahn und mit den Bussen. Das heißt, ich habe meine Mama erstmal noch von Arbeit geholt, bevor ich dann dazugestoßen bin, und hatte dadurch eben diese Warm-up-Party nicht mitgenommen. Ich kann euch aber auch gar nicht sagen, ob die anderen die Warm-up-Party schon mitgenommen hatten. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. 22:20 saßen wir jedenfalls alle vor dem Fernseher, also jeder vor seinem eigenen, und haben dann praktisch über WhatsApp so eine kleine Gruppe gehabt und haben dann uns die Auftritte angeguckt. Ich muss sagen, an sich eine ganz nette Show. Eine Sache, die ich gleich vorneweg sage, was mich richtig geärgert hat, was dann auch hinterher in die Gazetten so ein bisschen durchging. Katja Epstein war ja im Publikum gewesen. Die hatten die schon mal kurz eingeblendet gehabt. Die war aber, wie sich hinterher herausstellte, privat dort. Und Barbara Schöneberger, die ja die Show moderiert hat, zog die dann so ein bisschen ins Rampenlicht, was ich irgendwie sehr unangenehm fand. Weil sie wollte nie. Und ich finde einfach, wenn jemand privat irgendwo hingeht und eigentlich nie will, dass er dort interviewt wird oder irgendwas, und dann so in dieses Ding mitgezogen wird, finde ich irgendwie sehr, sehr unangenehm. Das war was, wo ich mir gesagt habe, fand ich unschön. Also das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass man doch vielleicht sich ein bisschen weiter hintersetzen sollte, wenn man irgendwo hingeht und doch ein bisschen prominenter ist. Also an der Stelle, das war so ein Fail in dieser Serie, also was jetzt in dieser Serie, in dieser Folge, wo ich mir so dachte, unschön, ist einfach unschön, ist nie toll gemacht, ist nie besonders nice gemacht, würde ich nie machen. Ich fand Barbara Schöneberger extrem aufgedreht, das muss ich sagen, und ich fand auch irgendwie Florian Silbereisen dort unpassend, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Florian Silbereisen, ich war mir auch nie ganz so sicher, was er dort macht. Er war sich scheinbar selber nicht so ganz sicher, was er dort macht. ja. Ilse de Lange war ja noch da, die hat ja You vorgestellt mit der Boss Hoss als Show-Act sozusagen. Fand ich auch ganz nice. Ich mag Ilse de Lange sowieso, ich mag auch die Boss Hoss sehr und ich fand die Konstellation gar nicht so schlecht. Dann war ja noch der Malik Harrison da, also der letztes Jahr mit Rockstars ja angetreten ist. Ich fand den Titel gar nicht schlecht, aber wie gesagt, das war vielleicht nicht so das, was Europa letztes Jahr hören wollte. Ich nehme es ja mal vorweg, gewonnen hat ja Lord of the Lost. Ich bin ehrlich, ich hätte es auch Igge gewünscht, weil ich glaube, Igge, also mir hat die Performance von Igge am besten gefallen, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß natürlich, Matthias Distel, der hinter ja Igge Hüftgold steckt, hat wirklich Ahnung. Also der weiß, wie er promotet, wie er Sachen dort konzipiert und so. Ich glaube, das wäre auch nicht so schlecht gewesen. Von Lord of the Lost, muss ich sagen, war ich ein kleines bisschen enttäuscht, weil ich irgendwie mir eine. Ich hätte mir ein bisschen mehr Boom in dieser Bühnenshow gewünscht. War aber nur meine Ansicht. Also, wie gesagt, die haben ja dann vor Icke gewonnen. Ich war erstmal sehr irritiert, als sie die Jury-Votes rausgehauen haben, weil dass da Icke nie abstaubt, war mir klar. Aber auch Lord of the Lost hat teilweise nur 3 Punkte oder sowas bekommen, wo ich mir dachte, na, irgendwie. Und also ich muss sagen, es gab wirklich sehr, sehr gute Performances dabei. Ich hatte inzwischen noch so den Impuls gehabt, ja, es waren so 2, 3 dabei, wo ich mir hätte denken können, ja, hätte man durchaus durchlassen können, so wie sie sind. Also fand ich gar nicht so schlecht. Aber irgendwie fehlt es so ein bisschen der richtige, ja, also der richtig letzte Funken. Also wer zum Beispiel sehr, sehr lange vorne war, war Will Church mit Hold On. Die Performance fand ich nicht schlecht. Aber was mir zum Beispiel performancemäßig überhaupt nie gefallen hat, war der René Miller mit Conquer Heart. Der war überhaupt nie irgendwie. Der saß halt auf so einem Stein. Ich dachte mir so, ja, irgendwie ist die Performance irgendwie nix. Ja, man muss dazu sagen, Frieda Gold war an dem Abend ja nicht vertreten. Frieda Gold war krank, also die Sängerin war krank und deswegen, ja, und bei dem Lied, wo dann wirklich die Stimme alles trägt und dann ist die Sängerin krank, ist ungünstig. Bitte entschuldigt im Hintergrund meine Katze, die ist momentan ein bisschen sehr creepy drauf. Paddy Gurdy hat mir nicht so gefallen, hat mich nie vom Hocker gerissen, die Performance, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Also, Steffi meinte immer, die wirkt ein bisschen arrogant. Und das war das erste Mal, wo ich so merkte, ja, für mich kommt sie auch ein bisschen arrogant rüber. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie wirkte sie auf mich ein bisschen arrogant. Sonst, die Performance ist an sich eigentlich alle gar nicht so schlecht. Wie gesagt, Rauschstarrer, so ein bisschen Ike Hüftgold und Lord of the Lost für mich. Trunk gefiel mir auch ganz gut. Also von der Bühnenperformance her, von der Schnelligkeit, von der ganzen Idee. Ich muss aber auch sagen, an sich waren die Bühnenshows gar nicht schlecht gemacht. Also auch zum Beispiel die Annika Russo mit Once Up a Dream. So schön in so, wie so ein bisschen in Schilf gesetzt. War auch schön gemacht. Hätte ich jetzt aber mir so gedacht, hätte wahrscheinlich für uns keine Chance gehabt. Aber jedenfalls haben wir das so ein bisschen ausgewertet. Wie gesagt, Hold On fand ich auch gar nicht so schlecht. Mir gefiel die Stimme auch. Live gefiel mir die Performance richtig gut. Aber wie gesagt, da war nach dem Jurybots vorne. Und das verschob sich dann erst, als dann so klar war, wer wie viele Punkte praktisch bekommt von den Anrufern. Beziehungsweise man konnte ja online abstimmen, per Telefon, per SMS. Und irgendwie zeichnete sich dann relativ schnell ab, so Lord of the Lost und Ike Hüftgold. Und das freute mich sehr, weil ich mir so dachte, ja, denen rechne ich Chancen aus. Wie gesagt, Lord of the Lost hat das Ding hier am Ende dann gemacht. Mit wirklich einem haushohen Vorsprung, muss man dazu sagen. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf Liverpool. Also wir werden auf jeden Fall wieder so eine Watchparty machen zum ESC im Mai. Und dann gucken wir mal. Ich bin gespannt, wie die abschneiden. Aber ich tippe mal, es wird kein letzter Platz diesmal. Weil die sind wirklich außergewöhnlich. Also ich weiß nicht, wer von euch die Performance gesehen hat. Lord of the Lost sind ja eine Band, die wirklich spannend ist. Also auch so vom Auftreten her sind die spannend. Ne? Also sind auch sehr medienaffin. Also wenn ihr da mal irgendwo unterwegs seid. Also die sind wirklich sehr, sehr aktiv, was Social Media angeht. Vielleicht hilft's, ich habe keine Ahnung, aber ich würde mir wünschen, dass sie eben nicht den letzten Platz machen, weil das wäre sehr schade. Und ich sage mal so, die Band ist vor Iron Maiden aufgetreten, also ganz so schlecht sind sie definitiv nicht. Und die touren ja, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr schon wieder mit Iron Maiden. Also von daher, wir drücken uns einfach mal die Daumen. Vielleicht haben wir diesmal was, wo wir vielleicht mal nicht sagen, Germany 0 Points, sondern Germany, was weiß ich, 7. oder 8. Platz. Das würde mir ja schon reichen. Ich glaube nicht, dass wir damit gewinnen. Aber ich glaube, wir haben eine gute Chance, mal im vorderen Mittelfeld zu landen. Und das ist auch schon mal eine gute Option, nachdem wir immer irgendwie schlussig gebildet haben. Ja, so viel dazu. Wir werden auf jeden Fall nochmal so eine kleine Watchparty, wie gesagt, zum ESC machen. Fand ich ganz, ganz toll. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ihr könnt uns ja mal in die Social Medias schreiben, welche Performance euch am besten gefallen hat, sofern ihr natürlich das gesehen habt. Oder wer euer Favorit war. Und dann hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Ich sage bis dahin, lasst es euch gut gehen und freue mich darauf, euch wieder entertainen zu dürfen. Und in der Zeit ganz wichtig, kein Bock auf Nazis. Wir sagen es immer wieder, ich finde es wichtig, deswegen haue ich das diesmal mit dazu. Wir tanzen auch nicht nach braunen Pfeifen, wie Fersengold es immer so schön beschreibt. Deswegen in diesem Sinne, euch einen schönen Tag, Nacht, Morgen, Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und wir sagen bis nächste Woche. Tschüss!